Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 53 und 54 der 39. Sure, der Sure Somar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die sowohl Zuversicht schenkend als auch Mahnung sind für diejenigen, die sich selber Unrecht zufügten, indem sie sich gegen das Wort Gottes vergingen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O Prophet, sprich zu ihnen, ihr meine Diener, die ihr euch gegen euch selbst verginget, gebt die Hoffnung auf mein Erbarmen nicht auf. Gott vergibt alle Sünden, denn er ist der Allverzeihende und überaus Barmherzige. Kehrt zu ihm zurück und fügt euch ihm, und zwar bevor die Strafe über euch hereinkommt, denn dann werdet ihr keine Hilfe finden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Freitag, dem 9. September 2022, gleich dem 18. Schahriwar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgen unsere zwei Beiträge. Als erstes hören Sie die Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Anschließend folgt unser Beitrag unter dem Titel »Islam und Menschenrechte«. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Ringen um Wiederbelebung von JCPOA. Irans Außenminister ruft Washington zu Distanz zu mehrdeutiger Literatur auf. Irans Außenministerium. Drei Inseln sind untrennbare und ewige Teile des iranischen Territoriums. Und iranische Armee feuert während massiver Übungen strategische Fahrt 360 Rakete ab. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Ringen um Wiederbelebung von JCPOA. Irans Außenminister ruft Washington zu Distanz zu mehrdeutiger Literatur auf. Im Ringen um die Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA-Atomabkommen hat der iranische Außenminister die Regierung in Washington aufgefordert, sich von der Verwendung mehrdeutiger Literatur im Text zu distanzieren, damit eine Einigung in kürzester Zeit erreicht werden kann. Hossein Amir Abdollahian, Außenminister des Iran, und Wang Yi, Mitglied des Staatsrates und Außenminister Chinas, tauschten ihre Ansichten über bilaterale, regionale und internationale Themen und Verhandlungen über die Aufhebung von Sanktionen aus. In einem Telefongespräch am Donnerstag erörterten Amir Abdollahian und Wang Yi den jüngsten Stand der Umsetzung des umfassenden Plans der strategischen Zusammenarbeit gemäß den jüngsten Gesprächen des stellvertretenden Ministers für Wirtschaftsdiplomatie des Außenministeriums in Peking. In Bezug auf die Wiederbelebung des JCPOA sagte der iranische Außenminister: »Wir sind immer noch ernsthaft bemüht, ein gutes, starkes und stabiles Abkommen zu erreichen, aber die Vereinigten Staaten sollten davon absehen, mehrdeutige Literatur im Text zu verwenden, damit das Abkommen in kürzester Zeit erreicht werden kann.« Der chinesische Außenminister betonte in diesem Telefonat auch das Interesse Pekings, die Beziehungen zu Teheran weiter auszubauen. Laut Wang Yi dient die Entwicklung der bilateralen Beziehungen den Interessen beider Länder. Er sprach sich für die Umsetzung des umfassenden Kooperationsprogramms der beiden Länder aus, unabhängig von der Richtung der internationalen Entwicklungen. Wang Yi wies dann auf den gemeinsamen Standpunkt der beiden Länder in vielen regionalen und internationalen Fragen hin und drückte die Bereitschaft seines Landes aus, im sogenannten Astana-Format eine aktive Rolle bei der Schaffung von Stabilität und Frieden in Syrien zu spielen. Je erteilte dem Unilateralismus auf der internationalen Bühne erneut eine Ansage, unterstützte die vernünftigen Forderungen Irans bei den Atomverhandlungen und betonte, dass es das gute Recht der Islamischen Republik Iran sei, auf ihren legalen Rechten zu beharren. Irans Außenministerium. Drei Inseln sind untrennbare und ewige Teile des iranischen Territoriums. Laut dem Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran sind die Inseln Abu Musa, Groß-Tomb und Klein-Tomb ein fester und ewiger Bestandteil des iranischen Territoriums. Nasser Kanani, Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, wies die in der Erklärung der 153. Sitzung der Außenminister der Mitgliedstaaten des Kooperationsrates erhobenen Vorwürfe zurück und unterstrich, die drei Inseln Abu Musa, Groß-Tomb und Klein-Tomb sind ein fester und ewiger Bestandteil des iranischen Territoriums. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums machte die destruktive und aufrührerische Rolle der USA und des zionistischen Regimes sowie die Fehleinschätzungen einiger Länder Westasiens für Instabilität in dieser Region verantwortlich. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, einige Mitgliedstaaten des Rates bestehen darauf, sich wiederholende und langweilige Worte zu projizieren, anstatt Verantwortung zu übernehmen und ihre ineffektive und gescheiterte Politik zu korrigieren. Wie sie immer betont hat, glaubt die Islamische Republik Iran, dass Zusammenarbeit und regionale Rahmenbedingungen ohne die Anwesenheit fremder Länder der beste Weg seien, um Probleme zu lösen, die Beziehungen zwischen Nachbarn zu stärken und zu vertiefen und Stabilität und gemeinsame Sicherheit in der Region zu gewährleisten. Iranische Armee feuert während massiver Übungen strategische FAT-360-Rakete ab. Die Bodentruppen der iranischen Armee haben eine strategische, im Inland entwickelte Boden-Boden-Rakete SSM getestet, die das vorgesehene Ziel mit punktgenauer Präzision getroffen hat. Der stellvertretende Befehlshaber der Bodentruppen der iranischen Armee, Brigadegeneral Nozar Nemati, sagte, die Rakete mit dem Codenamen FAT-360 sei in der zweiten Phase der Übungen Erdedar 1401 abgefeuert worden. Er fügte hinzu, dass die Einheiten der iranischen Armee auch Salven einheimischer Faj-5-Raketen abfeuerten. Die Rakete hat Berichten zufolge eine Reichweite von 75 Kilometern und kann 175 Kilogramm schwere Splittergefechtsköpfe mit 90 Kilogramm Sprengstoff tragen. Nemati erklärte, dass die FAT-360-Rakete strategische Ziele mit einer Geschwindigkeit von 3704 Stundenkilometern treffen kann und ihre Geschwindigkeit auf etwa 5000 Kilometer pro Stunde erhöht wird, während sie mit Satelliten für eine schnelle Navigation und schnelle Angriffe auf feindliche Ziele kommuniziert. Der hochrangige iranische Militärbefehlshaber sagte weiter, dass die Rakete eine enorme Zerstörungskraft habe, sich einer hohen Punktgenauigkeit erfreue, von einem Raketensystem mit mehreren Starts MLRS abgefeuert werde und das Ziel unmittelbar nach dem Start festsetze. Die Fähigkeiten der gepanzerten Personaltransporter der iranischen Armee haben sich angesichts potenzieller Bedrohungen ebenfalls deutlich verbessert, da auf ihnen zwei rohrige Dehlavi-Panzerabwehrraketenwerfer installiert wurden, sagte Nemati. Der Oberbefehlshaber der iranischen Armee, Generalmajor Abdurrahim Mousavi, sagte, dass das junge und ausgebildete Personal der Bodentruppen der Armee ausgeklügelte und hochtechnologische militärische Hardware in die Truppe integriert habe, während sie große Fortschritte machen, um potenziellen Bedrohungen entgegenzuwirken. Mousavi fügte hinzu, dass die iranischen Streitkräfte ihre Ausbildung und militärische Ausrüstung immer in Übereinstimmung mit möglichen Bedrohungen verbessern sollten. Die Bodentruppen der iranischen Armee haben am Mittwoch mit den zweitägigen Übungen unter dem Namen Erdedar 1401 begonnen. Israel ruft seinen Botschafter in Marokko wegen sexuellen und finanziellen Fehlverhaltens zurück. Israel hat seinen Botschafter aus Marokko wegen Vorwürfen wegen sexueller Belästigung und Korruption bei seiner Mission in Rabat abberufen. Dieses Ereignis kommt fast zwei Jahre nach, dass das nordafrikanische Land seine Beziehungen zum Regime in Tel Aviv normalisiert hatte. Das israelische Außenministerium bestätigte am Dienstag, dass David Govrin laut einem Bericht der hebräischen Tageszeitung Yediot Ahronot unter Berufung auf Vorwürfe sexuellen Missbrauchs, Belästigung und Korruption abberufen worden sei. Der öffentlich-rechtliche Sender Kan sagte, die israelischen Behörden würden Beschwerden über mutmaßliche Handlungen untersuchen, die bei der israelischen Vertretung in Marokko durchgeführt wurden. Laut Zeman Yisrael, der hebräischsprachigen Schwesterseite von The Times of Israel, eilte der Generalinspekteur des israelischen Außenministeriums, Hagai Behar, letzte Woche nach Marokko, nachdem gegen Govrin Anschuldigungen bezüglich der Funktionsweise der im vergangenen Jahr eröffneten Mission erhoben worden waren. Die schwerwiegendste Beschwerde war, dass ein hochrangiger israelischer Verantwortlicher in der Mission mehrere einheimische Frauen sexuell ausgebeutet hatte. Es gab auch Beschwerden über sexuelle Belästigung innerhalb der Mission. Die Times of Israel sagte, das Außenministerium untersuche auch den Diebstahl eines kostbaren Geschenks des marokkanischen Königshofs während der Feierlichkeiten zum Gründungsjubiläums des Regimes. Solche Geschenke müssen registriert und an das Regime in Tel Aviv übergeben werden, aber der Gegenstand scheint ohne Aufzeichnungen verschwunden zu sein. Sollten sich die Behauptungen bewahrheiten, könnte es Beobachtern zufolge zu einem ernsthaften diplomatischen Bruch in den Beziehungen zwischen Israel und Marokko kommen. Israel und Marokko einigten sich am 10. Dezember 2020 auf eine Normalisierung der Beziehungen in einem vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump vermittelten Abkommen, wodurch das nordafrikanische Land zum 4. arabischen Staat wurde, der ein Normalisierungsabkommen mit dem Regime abschloss. Die anderen waren die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und der Sudan. Trump besiegelte das Abkommen in einem Telefonat mit Marokkos König Mohammed VI. Als Teil des Abkommens erklärte sich der US-Präsident bereit, die Souveränität Marokkos über die Region Westsahara anzuerkennen, die im Zentrum eines Streits mit dem benachbarten Algerien steht. Rekordzahlen von Migranten sterben an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Einem Bericht zufolge ist in diesem Geschäftsjahr bisher eine Rekordzahl von Migranten an der Grenze zwischen den USA und Mexiko gestorben. Etwa 750 Migranten haben in diesem Geschäftsjahr an der südlichen Grenze ihr Leben verloren, so Zahlen des Heimatschutzministeriums, die CNN mitgeteilt wurden. Seit dem 1. Oktober letzten Jahres, als das Geschäftsjahr 2022 begann, haben Mitarbeiter des Heimatschutzministeriums DHS 748 Todesfälle von Migranten an der Grenze registriert. Der CNN-Bericht besagt, dass Migranten beim Überqueren der Grenze oft mit türkischen Terrain konfrontiert sind, einschließlich drückender Wüstenhitze, gefährlichen Gewässern und der Grenzmauer, von dem viele herunterstürzen. Die vom DHS bekanntgegebene Todeszahl berücksichtigt nur Todesfälle, die von Grenzbeamten bestätigt wurden. Hunderte von Menschen, die bei ihren Versuchen, in die Vereinigten Staaten einzureisen, ums Leben kamen, wurden möglicherweise nicht gezählt. Die Migration ist für einen Großteil des Jahres 2022 hoch geblieben und es kommen mehr Migranten von außerhalb Mexikos und des sogenannten nördlichen Dreiecks Mittelamerikas, Guatemala, Honduras und El Salvador. Laut Miles Hornig, einem amerikanischen politischen Analysten und Aktivisten, fliehen zentralamerikanische Einwanderer vor der Hölle, die die Vereinigten Staaten für sie in ihren Ländern geschaffen haben. Hönig, ein ehemaliger Kandidat der Grünen für den Kongress, sagte in einem Interview mit Press TV, dass Einwanderer, die in die USA kommen, nicht nur ihrer grundlegenden Menschenrechte und ihrer Würde beraubt werden, sondern auch der Rechtsstaatlichkeit und unserer historischen Verantwortung. Warum sind diese Einwanderer hier? Welche Rolle spielten die USA bei der Schaffung der Hölle, aus der sie fliehen? Unbekannt oder den meisten Amerikanern freiwillig unbekannt waren viele der Drogenkartelle, denen diese Migranten entkommen, Militäroffiziere und Regierungsbeamte, die nach dem Ende der schmutzigen Kriege in Mittelamerika einen neuen Karriereweg brauchten, der von den USA und den Folterern finanziert wurde. Mörder und Erpresser wurden von der School of the Americas in Georgia ausgebildet, bemerkte Hornig. Nun zur aktuellen Wetterlage im Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 26 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 22, Mashhad 24, Isfahan 28, Shiraz 27 und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In Deutschland und in den meisten Ländern Europas explodieren die Energiepreise mit Steigerungen bis zum Zehnfachen. Besonders hart betroffen ist Deutschland mit seiner hohen Abhängigkeit von Russland bei Gas und Öl. Das galt einst als Friedensgarantie, sagt der Bundesvorsitzende der Partei Neue Mitte, Herr Christoph Hörstel, in unserem Interview. Hören Sie den ersten Teil dieses Gespräches.
Herr Hörstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharokny.
Ja, danke schön, Herr Hörstel. Herr Hörstel, der Krieg in der Ukraine läuft jetzt seit über 6 Monaten und ein Ende ist weiterhin nicht in Sicht. Aber dieser Krieg hat bereits Auswirkungen auf das Leben der Europäer, darunter auch in Deutschland gehabt. Dazu würde ich gerne mal Ihre Analyse, Ihre Bewertung hören, wie sich dieser Krieg auf Ihr Leben ausgewirkt hat.
Oha, auf mein Leben. Das, wie soll man sagen, da gibt es nur eine klare Folge, die auch von anderen Bundesbürgern so erlebt wird. Das ist eine klare Doppelung ungefähr meiner Energiekosten in meiner Mietswohnung. Ja, das kann ich sagen. Das sind offiziell bloß 30-50% mehr. Aber ich habe sofort angefangen, doppelt so viel zu zahlen, weil ich weiß, dass die Energiekosten hochgehen und ich möchte nicht zum Sommer 2023 eine so riesige Rechnung kriegen, dass ich in Zahlungsprobleme komme. Und tatsächlich haben Experten gesagt, man müsse für dieses Jahr 2 Kaltmieten dazu rechnen, sozusagen, einfach nur für Energiekosten. Das ist also hier die persönliche Lage. Aber was das politisch bedeutet, kann ich sagen, das ist ein Verzweiflungskampf geworden. Wir haben nun hier am Wochenanfang einen Heldengang gehabt in Deutschland, dass ein mittelständischer Kaufmann, der auch die Flugzeuge unterstützt hat, die mit Banner geflogen sind, Nord Stream 2 jetzt öffnen. Diesen Flugzeugstart hat er finanziell unterstützt und auch sonst finanziell die Arbeit unterstützt und hat ein Video gemacht schließlich. Am Dienstag ist das, also gestern ist das online gegangen, eingebettet in eine Mitteilung von mir. Das Video, wie soll man sagen, schlägt gerade meine Veröffentlichungsrekorde hier. Wir sind also innerhalb von, was sagen wir denn, 18 Stunden haben wir 27.000 Klicks da drauf und das werden also jede Minute mehr. Und das ist eine Situation, an der man absehen kann, auch an den Reaktionen, die meinen Bekannten hier erreicht haben, diesen mittelständischen Unternehmer, sieht man, dass er den Menschen aus der Seele gesprochen hat und er hat beklagt, dass die Bundesregierung die Wirtschaft an die Wand fährt hier in Deutschland und dass er als Mittelständler vermutlich nicht wird weiterarbeiten können, wenn dieser Kurs so anhält. Und tatsächlich sehen wir auch ganz verschiedene Reaktionen in der Politik. Aber wenn Sie nach meinem Leben fragen, mein Leben war schon vorher von entsetzlicher Arbeitsmenge geprägt und jetzt ist es schlicht verzweiflungsvoll geworden. Das ist eine sehr, sehr schwierige Lage, denn es geht buchstäblich um die wirtschaftliche Existenz Deutschlands.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Mit uns durch Iran.
Hallo liebe Hörerfreunde, unser Reiseziel heute heißt Susa. Der Großraum befindet sich in der Provinz Khuzestan und genießt eine reiche, jahrtausendealte Zivilisation. Großraum Susa befindet sich mit seiner 3577 Quadratmeter Fläche im Nordwesten der Provinz Khuzestan an der Tansi-Straße Tehran-Ahvaz. Die Stadt Susa ist das Zentrum des Großraums, einst war sie einer der bekanntesten Hauptstädte der Welt. Angesichts der Vielzahl und Werke, die auf die mehrere tausende Jahre alte Zivilisation hinweisen, kann sich Susa als eine reiche Kulturstadt behaupten. Die Stadt wurde wiederholt von Feinden zerstört, dennoch hat sie sich immer wieder erhoben. Eine Schatzkammer birgt die antiken Werke aus dieser Region in sich und ist daher für die Welt umso interessanter. Das erste Volk, das die Fundamente Susas legte, waren die Elamiten etwa im 3. Jahrtausend vor Christus. Der Aufstieg der Stadt unter den Elamiten führte so weit, dass sie schließlich zur Hauptstadt gewählt wurde. Mit dem Aufstieg der Achämeniten behielt Susa weiterhin ihre Größe. Darius wählte sie zu seiner Winterresidenz und noch lange nach Einzug des Islam in Iran war Susa eine moderne und angesehene Stadt. Durch die Geschichte änderte die Stadt einige Male den Namen. Alte Geographen schrieben in ihren Werken über die Größe Susas im Mittelalter. Rohe Seide, Zitrusfrüchte und das viele Zuckerrohr gaben ihr noch größeren Ruhm. Die heilige Stadt des Propheten Daniel verleiht der Stadt ein geistliches und religiöses Ansehen. Die Grabstätte des Propheten in Susa befindet sich im Shaul-Fluss, ein imposantes Gebäude, schön und bekannt. Susa ist seit jeher mit diesem Propheten bekannt. Daniel war ein großer Prophet Gottes aus dem Stamm der Israeliten. In der Tora wird ein Buch mit 12 Kapiteln diesem Propheten gewidmet. Aus den Überlieferungen geht die spirituelle Stellung dieses Propheten hervor. Er stammt von David. Er wird Nabiullah, Gottes Prophet, genannt und lebte zu Zeiten der Achämeniten, Kiros und Darius. Er wurde als Kind von Nebukadnezar gefangen genommen, als 605 die Toren Jerusalems geöffnet wurden. Man schickte ihn mit anderen Stammesmitgliedern nach Babel. Dort widersetzte er sich dem Befehl des Herrschers und wurde misshandelt. Doch sein Wissen und seine Weisheit gaben ihm seine Würde zurück. Nach dem Ableben von Nebukadnezar und Eroberung von Babel durch Kiros zog Daniel nach Ahvaz und verstarb später in Susa. Die alten Perser haben ihn dann nach eigenen Ritualen mumifiziert und in einer Kammer auf einen Hügel bestattet und die Kammer versiegelt. Nachdem der Islam in Iran eintraf und die Muslime Iran eroberten und von der Grabkammer erfuhren, meldeten sie, dass Imam Ali, der den Befehl gab, den Propheten nach islamischen Geboten in Richtung Mekka zu bestatten. Auf seinem Grabstein steht überliefert von Imam Ali alaihi salam: Wer meinen Bruder Daniel an seiner Grabstätte besucht, gleicht jenem, der mein Grabmal besuchen wird. Die Grabstätte von Daniel besteht aus einem kleineren und größeren Hof. Der große Hof ist von drei Seiten von Räumen übergeben, die den Besuchern vorbehalten sind. Das Sarih, das Gerüst um das Grab, ist aus Messing und gleicht anderen Gerüsten dieser Art an islamischen Gräbern. Am oberen Rand stehen auf vier Seiten Verse in Persisch, die nicht datiert sind. Das eigentliche Grab liegt in einer Gruft. Über der Grabstätte ragt eine hohe konische Kuppel. Die Kuppel wurde aus Kalk gebaut. An der Spitze wurden zwei Metallkugeln angelegt. An der vorderen Seite und vor dem Hofeingang stehen zwei Minaretten aus grünen Kacheln. Das Gebäude wurde 1316 auf Anweisung von Haj Sheikh Jafar, dem bekannten Rechtsgelehrten, und Zusammenarbeit mit großen iranischen Architekten gebaut, renoviert und restauriert. Etwa 100 Meter entfernt liegt das Susa-Museum. In der Nähe des Museums liegen wichtige Werke und Gebäude, unter anderem der Apadona-Palast, Khashoggi-Palast, Zitadelle und antikes Gelände. Das Ziegelgebäude des Museums wurde 1345 im Sonnenkalender gebaut. Es liegt am Eingang zum antiken Susa-Gelände. Im Museum werden vielfältige und zahlreiche Gegenstände aus den Zivilisationen der Elamiditen, Arsekiten, Achämeniten, Sassaniten und der islamischen Zeit ausgestellt. Iranische Kulturliebhaber und ausländische Touristen sind die gern gesehenen und oft zahlreich vorhandenen Besucher des Museums. Während des Achtjährigen Krieges, der von Saddam und dem Weltimperialismus der iranischen Nation auferlegt wurde, wurde sowohl das Museum als auch die Grabstätte ernsthaft von Feinden beschädigt. In Susa treffen wir auf antike Hügel, die etwa 4 Quadratkilometer Fläche umfassen. Sie repräsentieren die 5000 Jahre alte Zivilisation dieser Region. Man kann das Gelände aus Alter und Bedeutung der Werke in 4 Regionen aufteilen: Akropol, Apadana, Königsstadt und Industriestadt. Nun ein kurzer Blick auf diese Regionen. Akropol ist ein griechisches Wort und bezeichnet den höchsten Punkt der Stadt. Der älteste Hügel in dieser Region wird auf das 5. Jahrtausend vor Christus geschätzt. Auf diesem Hügel entdeckte man erstmals Anzeichen einer elamitischen Zeichenschrift. Wichtige Werke wie die Hammurabi-Tafel mit dem ersten niedergeschriebenen Gesetz für die Menschen sowie die Naram-Sin-Tafel vom akkadischen König und zahlreiche andere wertvolle Werke wurden hier gefunden. 1897 baute Jacques de Morgan, Leiter des französischen Grabungsteams in Iran, mit Ziegeln, die er bei seinen Ausgrabungen gefunden hatte, eine Zitadelle auf dem Hügel. Die Architektur ist beeinflusst von mittelalterlichen Burgen in Europa. Die Zitadelle sollte das Ausgrabungsteam schützen, auch gefundene Gegenstände sollten dort untergebracht werden. Viele Fundstücke in Susa wurden dann durch ausländische Forschungsteams in westliche Länder gebracht. Heute stehen sie in bekannten Museen, wie zum Beispiel im Louvre. Auf dem Apadana-Hügel baute Darius I. 525 vor Christus einen gleichnamigen Palast. Säulen und Kapitel sind aus Stein, die Wände aus Lehm oder Ziegel. Der Komplex besteht aus einem Tor, Saal, Empfangshalle und andere Räumlichkeiten. Etwa 461 vor Christus und mit der Herrschaft von Ardeshir I. brannte der Palast ab. Ardeshir II. 404 bis 359 vor Christus baute ihn wieder auf. Auch bei der Invasion von Alexander wurde der Palast beschädigt. Im Zweiten Weltkrieg wurden Teile der Ruinen von ausländischen Mächten gesprengt, damit die Steine aus Baumaterial für Brücken und Straßen eingesetzt werden konnten. Der andere bekannte Hügel ist die Königsstadt. Dort lebten Geschäftsleute und Adel der Achämeniden. Das Gelände umfasst etwa 7000 Quadratmeter. Dort wurden Ruinen aus der Zeit der Elaminiten, Achämeniten, Seldschuken, Assekiten, Sassaniten und der islamischen Ära entdeckt. Archäologen haben zudem auf dem Industriehügel ebenfalls Funde aus der Zeit der Assekiten, Sassaniten und Muslime gemacht. Darunter befinden sich die Ruinen der ältesten Moschee in Iran, die vom bekannten Archäologen Rishmam entdeckt wurde. Der Shaul-Palast ist ein sehr wertvolles Denkmal der Stadt Susa. Er wurde am Ufer des Shaul-Flusses und in der Nähe der Grabstätte des Propheten Daniel gebaut. Ardeshir II. Ließ den Palast im 4. Jahrhundert vor Christus errichten. Zuvor war der Apadana-Palast in einem Brand zerstört worden. Der Shaul-Palast hat 64 Steinsäulen. Die historischen Werke in Susa beschränken sich sicherlich nicht auf die genannten Objekte. 40 Kilometer von Susa entfernt liegt das Zikkurat Chorasanbil, einer der seltensten historischen Denkmäler auf der Liste vom Weltkulturerbe. Ein Tempel und erstaunliches Kunstwerk der Menschheit, das von iranischen und ausländischen Forschern hoch geschätzt wird. Darüber werden wir unter anderem in der nächsten Woche mehr erfahren.
Wir laden Sie nun ein zu unserem Musikstück Arezuye Dil, Herzenswunsch, vorgetragen von Rolam Hossein Banan.
شستن به تو دارم شبیه آن.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Islam und Menschenrechte. Weiterhin gute Unterhaltung.
Islam und Menschenrechte.
Moscheen sind Häuser Gottes auf Erden und Zentren, in denen die Gläubigen sich versammeln, um Gott zu preisen und anzuflehen. Diese Gotteshäuser erfüllt eine spirituelle Atmosphäre. Die Moschee ist der Ort, an dem sich die Muslime treffen und über ihre Sorgen sprechen und ihre Einheit stärken können. In der Frühzeit des Islams nützte der Prophet Gottes Mohammed, Friede ihm und seinem Hause, die Moschee für viele Zwecke. Sie war unter anderem auch das Lehrzentrum der Muslime. Daher unterstreicht der Islam immer die Anwesenheit der Muslime in den Moscheen. In diesen heiligen Orten soll Leben pulsieren. Viele setzten sich für den Moscheenbau und für das Moscheenleben ein. Einen wichtigen Beitrag leisten unter anderem die Gemeinschaftsimame, denn durch ihre Anwesenheit in der Moschee unterstützten sie verschiedene Funktionen der Moschee im Hinblick auf Gottesanbetung, Kultur, Gesellschaft und Politik. Ein Gemeinschaftsimam ist jemand, der beim Gemeinschaftsgebet vor der Schar der Betenden steht. Er koordiniert durch sein Gebet quasi das Gemeinschaftsgebet. Im Islam muss ein solcher Mensch besondere Eigenschaften und Vorzüge besitzen, damit die Betenden sich hinter ihm aufstellen dürfen und sich an seinem Charakter ein Beispiel nehmen können. In einer Überlieferung steht: Schickt die Besten und Tugendhaftesten unter euch nach vorne und richtet euch nach ihnen. Der Gemeinschaftsimam muss in der Religion bewandert sein und zu seiner Religion stehen. Er soll durch konstruktives Tun und durch einladende Ansprachen die Moschee in einen Mittelpunkt für Gespräche über Religion und Wissen verwandeln. Durch den effektiven Einsatz von Gemeinschaftsimamen werden die Moscheen zu einem wirkungsvollen Medium, durch das die Gläubigen auch über wichtige aktuelle Probleme in der islamischen Welt erfahren. Durch das Engagement eines Gemeinschaftsimams wird eine Moschee zu einem Ort, an dem sich die Brüderlichkeit in der islamischen Gesellschaft verstärkt. Natürlich ist die Moschee in Krisenzeiten auch ein wichtiger Versammlungsort zur Mobilisierung und Unterstützung der Verteidiger der islamischen Gebiete gegenüber Angriffen des Feindes. In der Rechtsabhandlung vom Imam Sajjad alaihi salam werden die Rechte der verschiedenen Bevölkerungsgruppen genannt und darüber haben wir bisher gesprochen. Aber in diesem vorletzten Beitrag sprechen wir von dem Recht des Gemeinschaftsimam. Imam Sajjad weist darauf hin, dass der Gemeinschaftsimam das Recht auf Dankbarkeit hat. Es heißt, das Recht des Gemeinschaftsimam besteht darin, dass du weißt, er ist dein Vertreter vor dem Herrn und spricht in deinem Namen, und du sprichst nicht in seinem Namen. Er betet für dich und nicht du für ihn. Wenn er also hinsichtlich dieser Aufgabe etwas versäumt, dann ist das seine Sache und nicht deine. Und wenn er sündigt, betrifft dich keine Schuld an seiner Sünde und er steht nicht über dir. Deshalb musst du ihm für diese schwere Verantwortung, die er übernehmen hat, dankbar sein.
Wegen der wichtigen Aufgabe, die ein Gemeinschaftsimam übernimmt, muss er besondere Eigenschaften besitzen. Wie gesagt, muss er den Islam kennen und er muss ein gutes, rechtschaffenes Verhalten im Umgang mit anderen zeigen. Außerdem soll er darum bemüht sein, den Menschen bei der Lösung von Problemen zu helfen. Es hat eine große Wirkung und wirkt einladend, wenn der Gemeinschaftsimam auf die Meinung der Moscheenbesucher achtet und sich mit ihnen berät. Ein Gemeinschaftsimam ist beliebt, wenn er ein einfaches Leben führt und ein geduldiger Mensch ist. Bescheidenheit, Geduld und weitere gute Eigenschaften haben fruchtbare Folgen und sind die beste Werbung für die Religion und Moschee. Ein Gemeinschaftsimam muss aber auch gerecht sein und darf nicht ungerecht mit anderen umgehen. Gerecht sein ist eine verinnerlichte Gesinnung, welche den Menschen von Sünden abhält und auch davon abhält, die Rechte anderer zu verletzen. Gerechtigkeit und Edelmut lassen enge Beziehungen zwischen der Bevölkerung und dem Gemeinschaftsimam entstehen. Besonders wichtig sind Wissen und Erkenntnis des Gemeinschaftsimams. Dadurch, dass der Gemeinschaftsimam Wissen und Tugend besitzt, kann er die Betenden, die in die Moschee kommen, geistig und spirituell stärken und sie mit den schönen Lehren der Religion bereichern. Deshalb ist die Moschee ein wichtiger Ort zur Erhöhung der religiösen Kenntnisse und Erkenntnisse der Bevölkerung. Die Moschee ist der Versammlungsort von Gläubigen verschiedener Ansichten und Einstellungen. Junge und alte Leute, Frauen und Männer und Kinder finden sich in der Moschee ein. Jeder kommt aus einer bestimmten Schicht oder einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Alle vertrauen sie in die Person des Gemeinschaftsimams und richten sich im Gebet nach ihm. Sie stellen sich hinter ihm auf, verbeugen sich vor Gott, wenn er sich verbeugt, werfen sich vor Gott nieder, wenn er sich niederwirft, und so entsteht dieses Gemeinschaftsgebet, in dem die gemeinsame Ergebenheit in Gottes Willen auf so schöne Weise erlebt und gezeigt wird. Daher nimmt der Gemeinschaftsimam aus der Sicht der großen Vorbilder der Religion wie Imam Sajjad einen besonderen Platz ein. Imam Sajjad, gegrüßt sei er, fordert die Gläubigen auf, dem Gemeinschaftsimam für seine konstruktiven Bemühungen dankbar zu sein und ihm ihre Dankbarkeit zu zeigen. Imam Sadr a.s. hat einmal gesagt, der Gemeinschaftsimam ist ein Führer, der zu Gott hinführt. So achtet darauf, hinter wem ihr das Gemeinschaftsgebet betet.
Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@signpasttoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.